Hallo zusammen, ein ganz kurzer Disclaimer vor der heutigen Folge. Wir beziehen uns heute nochmal auf die Zeitschrift, die wir beim letzten Mal vorgestellt haben. Das war der Wachturm von den Zeugen Jehovas. In der Zwischenzeit hat ein extrem rechter Anschlag auf Angehörige der Zeugen Jehovas stattgefunden. Wir verurteilen diesen Anschlag, und unsere Gedanken sind bei den Angehörigen und Freundinnen der Betroffenen.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Blattkritik, dem Print-Podcast. Wir sind drei Menschen, die sich einmal im Monat eine Zeitschrift oder ein Magazin aus dem Printmarkt mitbringen und diese Zeitschrift oder das Magazin zusammen besprechen. Dabei weiß immer nur einer von uns vorher, um welches Magazin oder um welche Zeitschrift es diesmal gehen wird. Ich bin Philipp, ich habe heute das große Vergnügen, meinen beiden Co-Hosts und euch natürlich allen, die zuhören, ein Magazin vorzustellen. Und wie immer mit mir dabei sind auch heute wieder
Franzi
und Tobi.
Hallo zusammen. Es ist sehr schön, dass wir es
Hallo.
wieder mal geschafft haben.
Hallo.
Und ich freue mich total, dass ich jetzt meine Folge nachreichen darf. Letztes Mal hat mich ja Tobi dankenswerterweise vertreten. Es ging letzte Folge um den Wachturm, die Zeitschrift der Zeugen Jehovas. Ein Kommentar von euch, wie blickt ihr auf die Folge zurück?
Ich hätte letzten, warte mal, Donnerstag hätte ich mir den Wachturm mitnehmen können in Print, genau den ich vorgestellt habe, weil Leute in der Fußgängerzone
Ja,
waren. Witzig.
tatsächlich habe ich auch seitdem schon einmal Zeugen Jehovas in der Fußgängerzone oder halt in der Nähe von meiner Wohnung gesehen. Also vielleicht wird man da wachsamer.
Und ta
Nice.
und tatsächlich habe ich mir die Frage gestellt, ob die Zeugen ein bisschen zu gut weggekommen sind. Ich habe mich letztens mit jemandem unterhalten, der mit einer Person Sport macht, die bei den Zeugen Jehovas ausgestiegen ist, und die hat auf jeden Fall nochmal, beziehungsweise er hat aus den Erzählungen heraus nochmal untermauert, dass es alles nicht so geil ist dort. Vor
Ja.
allem nicht für sogenannte Abtrünnige. Also
Ja, ich habe mir
haltet euch
tatsächlich
wenn
auch noch mal
möglich
so eine
fern.
Doku angeschaut von jemandem, der ausgestiegen ist. Thema hatten wir ja auch kurz, dass es davon so viele gibt. Bin ich auch noch mal bei einer gelandet. Unangenehme Geschichte.
Fällt dir konkret was ein, Tobi? In welcher Hinsicht könnten die zu gut weggekommen sein? Was haben wir unterschlagen oder?
Ich weiß, nee, unterschlagen haben wir, glaube ich, nichts, aber ich glaube, ich war schon relativ zugewandt. Zumindest bilde ich mir das ein.
Also, das ist auf jeden Fall nicht so viel geflucht wie beim Engel-Magazin. Das kann man dir auf jeden Fall schon
Ja,
mal.
und vielleicht hätten sie es verdient gehabt.
Na
So.
gut. Ja.
Aber ich meine, Menschen machen Fehler.
Auch wir machen Fehler. Und das war
Ich war
die.
eigentlich damit ganz zufrieden mit der Folge. Schiebe ich
Ja,
mal noch
nein,
kurz
ich
ein.
fand auch, die Folge war okay. Ich habe auch
Ich
nur
auch, auf
gutes
jeden Fall.
Feedback bekommen.
Ja.
Also kann man nichts sagen. Aber
Ja.
ich glaube auch, die Leute, es gibt jetzt schon eine zu starke Verbindung. Vielleicht trauen sich die Leute auch nicht mehr an uns heran mit negativem Feedback. Aber macht es gerne.
Ja, auf jeden Fall.
Ja.
Negatives Feedback ist eigentlich genau,
Gutes
was wir
Feedback.
möchten. Ja. Okay, nee, aber schön. Und zum Thema Hörerschaft, die sich an uns herantraut, ist eigentlich direkt schon das richtige Stichwort für die heutige Folge, denn ich darf glücklich verkünden, dass die heutige Folge auf der Empfehlung eines Hörers basiert. Ist es von Armin, oder was?
Ist es von Armin, die Empfehlung?
Tatsächlich, ja. Armin, wir haben es ja letzte Folge schon erwähnt, hatte uns eine, oder mir eigentlich, eine Empfehlung geschickt. Und ich habe mir gedacht, das muss belohnt werden und habe es direkt angenommen. So viel sei an der Stelle schon mal verraten. Und eine Korrektur muss ich noch nachschieben. Mich hat ein anderer Hörer, Alex, darauf hingewiesen, dass auch er schon einmal eine Empfehlung an mich herangetragen hatte. Allerdings nicht über den offiziellen Mail-Account unter blattkritik-podcast@gmx.de. Und das hatte ich echt nicht mehr auf dem Schirm. Sorry, aber auch deine Empfehlung wird vielleicht mal beachtet in der Zukunft.
Warum kriegst du eigentlich nur...
Frage ich mich gerade auch. Alex. Alex, ich ja, weiß, wer du bist. Ding ist, warum schickst du mir keine Empfehlung?
Aber ihr dürft auch an die weniger beliebten Leute.
Ja, und dann, das ist perfekt, dass du das sagst, weil dann kann ich dich gleich glücklich machen. Denn ich habe jetzt gerade mal in unseren Mail-Eingang geguckt und hier habe ich eine E-Mail und da steht drin, Vorschlag für Tobi.
Ich dachte mir, dann kann ich dich glücklich machen, meinst du mich?
Ja, es tut mir leid, Franzi. Also, liebe HörerInnen, bitte schickt uns schnell einen Vorschlag für
Franzi.
Nein,
ich hab letztes Mal gesagt, Mitleidsvorschläge will ich nicht.
Nee, wir wollen auch keine Mitleidsvorschläge. Ich denke, auch das ist keiner. Aber trotzdem, der Nächste darf auch gerne an Franzi gehen. Nee, also...
Ja, cool, aber ich freue mich, dass das funktioniert, das System, ey.
Ja, ja.
Super cool.
Tobi kann ja gerne mal reingucken und sich die Empfehlung angucken und gucken, ob das was ist.
Ja.
Nice.
Genug der Vorrede. Worüber reden wir heute? Ich verrate jetzt nur mal so ein paar grundsätzliche Sachen. Also letztes Mal fand ich, war es ein bisschen wenig zu lesen, ne? Also ging euch ja auch so. Der Wachturm, da war nicht so viel Substanz drin. Was hatten wir, 16 Seiten oder so? Das ist diesmal auf jeden Fall anders. In gewisser Hinsicht wird es aber auch heute um Religion gehen. Und vielleicht ist das schon mal ein Tipp, worum könnte es gehen. Es geht um etwas, das sehr vielen Menschen sehr wichtig ist. Und fast schon religiöse Gefühle hervorruft.
Die Bibel!
Ole, ole, Fußball, 11 Freunde.
Ole, ole, Fußball, 11 Freunde, das ist ja viel zu einfach. Du hast sofort den Nagel auf den Kopf getroffen,
geil.
Sehr gut. Ich habe die 11 Freunde für euch heute dabei.
Geil.
Was ist denn die 11 Freunde und was ist Fußball eigentlich? Die schönste Nebensache der Welt.
Ich schieb mal Franzi vor.
Ich wollte gerade sagen, das ist doch ein Männerthema, beantwortet ihr das? Nein, schon mal. Ich kenne natürlich die 11 Freunde. Das ist ein Fußballmagazin. Ich will gerade, ob ich schon mal eine 11 Freunde gelesen habe. Ich habe auf jeden Fall schon mal eine 11 Freunde geblättert, aber ich habe noch keine 11 Freunde bewusst gelesen.
Ich würde dich an der Stelle.
Ich habe mir noch nie eine gekauft.
Ich würde dich an der Stelle direkt tatsächlich mal bitten, versuch mal wirklich alles hervorzuholen, was du uns über die 11 Freunde sagen kannst.
Okay, also was kann ich über die 11 Freunde sagen? Die hatten doch das letzte Mal, als die so ein bisschen gehypt wurden, war doch vor ein paar Monaten, als die ein Titelblatt hatten, zu welchem Thema? Queer oder so? War das so? Verwechsel ich da jetzt was? Ich verwechsel das total.
Okay, ja,
was war das für ein Titelblatt, wo die ist so ein bisschen... Was war das?
Willst du es kurz nachgucken? Oder
ja, will ich, mach ich gerade.
Okay. Ja,
aber das könnte man sich bei denen schon vorstellen, oder? Also es ist ja eher so ein linksliberales Magazin oder so, würde ich sagen.
Okay, ja, linksliberal, okay.
Also, so, ich finde auch immer mit so einem Augenzwinkern immer...
Augenzwinkern, auch gutes Stichwort auf jeden Fall schon mal, ja.
Und so ein Blick für die kleinen Geschichten finde ich immer ganz geil, so ein bisschen Fußball-Nostalgiker auch.
Okay.
Der Bolzplatz und der Ascheplatz haben auf jeden Fall noch hohen Stellenwert in der 11 Freunde.
Okay.
Würde ich sagen.
Ja, war das nicht, hier habe ich irgendwie so ein Titelbild, eine Solidaritätsaktion für schwule Fußballprofis war das, glaube ich.
Okay.
Genau, darum ging das. Ihr könnt auf uns zählen, stand da.
Und da hast du quasi was davon mitbekommen.
Genau. Und ganz viele Fußballprofis mit Schildern und so, ne? Ja, stimmt.
Haben das Schilder hochgehalten. Genau, das war, glaube ich, das letzte Mal, wo ich mich bewusst mit denen beschäftigt habe. Ich überlege sogar gerade, ob ich das nicht irgendwo sogar durchgeblättert habe, kurz mal. Aber das war so das letzte, wo ich über die nachgedacht habe. Ansonsten hatte ich auch immer den Eindruck, dass das wirklich eine recht häufig gelesene Fußballzeitschrift ist. Ohne das jetzt irgendwie belegen zu können, aber irgendwie kenne ich zumindest viele Menschen, die sich für Fußball interessieren und bei denen ich schon mal eine 11 Freunde habe liegen sehen, würde ich jetzt mal so rum sagen.
Ja.
Deswegen habe ich den Eindruck, ohne, wie gesagt, mir eine gekauft zu haben, glaube ich, dass die jetzt halt wirklich nur sich mit dem Thema Fußball beschäftigen, aber nicht mit irgendeinem Verein verbandelt sind oder so. Sondern da geht es um die Fußballwelt.
Ja, das definitiv, ja.
Ich glaube, der Chefredakteur ist Arminia-Fan.
Geil, das ist lustig, ja. Das stimmt tatsächlich. Warum merkt man sich sowas?
Weil ich schon auch so ein bisschen mit schwankendem Interesse, aber schon Fußball-Fan bin. Mhm. So, ich bin jetzt nicht krass auf einen Verein fixiert, obwohl ich natürlich Sympathien hege für einen Club. aber ansonsten, also ist keine Ahnung, ich habe halt einfach eine starke Verbindung zum Fußball, weil ich immer Fußball gespielt habe und immer irgendwie in Kreisen die sich so ein bisschen mit Fußball, ja, die halt einfach Fußballfans waren.
Ja, cool, ja, dann Fußball. Erzähl doch nochmal ein bisschen, Elf Freunde, hast du selber schon mal ein paar Mal gekauft oder mal abonniert sogar oder?
Ich hatte die irgendwann mal abonniert. Ich lese die jetzt überhaupt nicht mehr regelmäßig, aber immer zu empfehlen natürlich der Ticker. Also Elf Freunde Ticker, wirklich richtig geil, weil die begleiten halt so Spiele auf so eine, ja, ironisch lockere Art und Weise irgendwie. Und so habe ich auch das erste Mal von der Elf Freunde gehört tatsächlich, weil irgendwie Leute gesagt haben, hier lest ihr mal den Ticker durch. So. Ansonsten, ich höre den Podcast von Fabian Köster und Arndt Zeigler.
Arndt Zeigler, ganz kurz, wer ist das?
Arndt Zeigler macht Zeiglers wunderbare Welt des Fußballs, oder hat er zumindest mal gemacht. Ja. Ich weiß gar nicht, bei welchem, NDR wahrscheinlich? Oder ja, Radio egal. Bremen ja, oder sowas. Ja. Genau, auch so ein Bremen-Fan. Und eigentlich, also das matcht halt irgendwie ganz gut, Elf Freunde und Arndt Zeigler, weil die, glaube ich, so einen ähnlichen Blick auf Fußball haben. So. Also super ernst, aber gleichzeitig mit dem Wissen, dass es alles nicht super ernst ist, sondern irgendwie eine krasse Nebensache.
Mir ging es halt irgendwie so, vielleicht ganz kurz, ich hatte die Elf Freunde so noch nie selber in der Hand vorher. Und ich würde sagen, also die allermeiste Zeit meines Lebens war ich wirklich eigentlich gar nicht Fußball interessiert. Und jetzt so seit ein paar Jahren so ein bisschen vielleicht. Also ich finde es schon interessant immer, aber bin jetzt wirklich nicht der größte Experte. Aber kann mich irgendwie schon dafür begeistern. So. Bei der Lektüre von den Elf Freunden irgendwie ging es mir halt dann so, dass man halt dann drüber nachdenkt, warum lieben Menschen Fußball und was genau sieht man da drin irgendwie. Also ja, das wäre vielleicht ein Thema, auf das wir dann, wenn wir uns das Heft anschauen, ein bisschen achten können, so, was ist irgendwie eigentlich das Fußballbild, das da transportiert wird. Ja, auf jeden Fall, die Idee für die Folge kam, wie gesagt, jetzt durch eine Empfehlung durch unseren treuen Hörer Armin, der mir eine E-Mail geschickt hat, wo einfach nur drin stand, Servus, mach doch mal das Elf-Freunde-Magazin von meinem iPhone gesendet. Und damit wollte ich mich nicht ganz zufrieden geben und habe ihn dann, als ich entschieden hatte, dass ich jetzt seine Empfehlung tatsächlich auch übernehme, ihn gebeten, dass er mir das nochmal ein bisschen erklärt, warum er die Empfehlung jetzt gemacht hat und was er selber damit verbindet. Das würde ich euch mal kurz vorspielen. Ich weiß es nicht, ich halte das Handy jetzt einfach mal ans Mikro. Wenn das nicht geht, dann schicke ich euch das kurz auf WhatsApp, dann müsst ihr es euch so anhören.
Ja, servus Philipp. Sau cool, dass meine Empfehlung live geht. ja, ich habe dir die Elf Freunde empfohlen, weil ich sie selber lese, seit ungefähr 2014. Mal mehr, mal weniger intensiv natürlich. Ich hatte auch von 2020 bis 2022, glaube ich, das Web-Abo. Ja, ansonsten kaufe ich es jetzt bald einfach mal immer mal wieder so, wenn ich Bock drauf habe. Mir gefällt vor allem an der Zeitschrift, dass sie Themen eben mit einem guten Portion Humor angeht und trotzdem dann eben noch versucht, aktuelle politische Themen auch im Fußballkontext unterzubringen und das irgendwie in Verhältnis zu setzen. Also das gefällt mir eigentlich ziemlich gut. Und ansonsten ja, aufmerksam bin ich auf die Zeitung geworden über die legendären Live-Ticker, ja, in der Webanwendung oder in der App, über ja verschiedene Spiele von diverser Reichweite. Ist einfach, muss man gelesen haben, ist einfach nur ein ganz anderes Live-Ticker-Erlebnis als alle anderen Ticker. Ja, und ansonsten finde ich es einfach gut, dass sie sich nicht auf den Fußball konzentrieren, sondern eher auf die Fanszene schauen und die Amateurszene ziemlich im Fokus steht in der Zeitschrift. Und das macht es ein bisschen nahbar. Ich freue mich schon, dass ich meine Stimme dann irgendwann mal bei euch im Podcast hören kann. Und dann wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Analysieren von dem Magazin. Grüße gehen raus an alle drei von euch. Ciao.
Also,
Witzig.
ja,
Ah, geil.
ihr habt's gehört, fand ich richtig witzig, dass jetzt Tobi auch direkt mit dem Live-Ticker kam. Das ist mir halt überhaupt nicht untergekommen. Das scheint ja wirklich ein krasses Ding zu sein. Tobi, kannst du kurz ein, zwei nochmal näher erklären, was ist denn so geil an dem Ticker? Also ein Ticker ist ja, ein Spiel läuft und jemand gibt quasi im Minutentakt Kommentare zum Spiel ein, das er verfolgt im Stadion wahrscheinlich.
Boah, ich versuch mich mal an dem Stil, ja. Also ein normaler Ticker sagt, was weiß ich, Gündogan läuft auf rechts und flankt rein auf De Bruyne.
Ja.
De Bruyne Kopfball knapp drüber. So.
Ja.
Und der Elf-Freunde-Ticker wird schreiben, keine Ahnung, in der Manier eines rechten Läufers aus den 50er Jahren, zwirbelt Gündoğan die Bananenflanke aufs lichte Haupt von Kevin De Bruyne. Der verzieht aber wie damals nur Uli Hoeneß im WM-Finale oder so. Keine Ahnung. Irgendwie so.
Okay, richtig geil. Okay, es kommt rüber auf jeden Fall. Können wir das eigentlich direkt als Bewerbung einschicken, oder? Den Schnipsel.
Ich glaube, so in dieser Perfektion, es ist ja so Wahnsinn. Also es ist ja wirklich richtig krass,
Auch spontan
was
immer
bei den
dann.
Leuten, ja, was bei den Leuten auch an, ne, an Anekdote, das ist, glaube ich, das Geilste an der Freunde. Diese Leute, die da sind, die haben halt einfach Bock auf Fußball. Das sind irgendwie offensichtlich nette Menschen, die irgendwie witzige Dinge machen wollen oder Dinge, die denen Spaß machen. Und dann haben die halt einfach so einen unfassbaren Schatz an Gedanken und Metaphern, die alle aus dem Fußballkontext kommen. Und die ballern den halt in irgendwie. Es passiert eine Szene und 10 Sekunden danach steht da irgendwie so ein halbes Gedicht. Also wahrscheinlich ist es halt vorher schon irgendwie, ne? Also ich gehe mal davon aus, die legen sich vorher schon Sachen zurecht. Aber es passt halt so gut und ja, es wurden auf jeden Fall Abende irgendwie nach dem Training bei uns verbracht, wo man weniger auf den Bildschirm geguckt hat, als vielmehr in irgendein Handy von irgendjemanden und hat sich irgendwie drüber beömmelt, was in diesem Live-Ticker passiert so.
Okay, das ist echt geil. Und das klingt richtig, richtig gut. Ich will noch nicht direkt ins Heft schauen, aber ich will auf jeden Fall heute dann auch einfach ein bisschen lesen tatsächlich. Ich mache ein paar Leseproben, damit wir einfach wirklich drüber reden können, ja, mit welchem Stil wird da irgendwie über Fußball gesprochen, beziehungsweise geschrieben natürlich. Aber zunächst mal ein paar Fakten zum Heft. Franzi hat, glaube ich, gesagt, du vermutest, dass es eine recht vielgelesene Zeitschrift ist. Ich glaube, nach unserer Einschätzung von den bisherigen Zeitschriften, die wir hatten, kann ich das bestätigen. Also die Auflage liegt bei 65.000 ungefähr, die verkaufte. Das ist ja wirklich echt nicht schlecht so. Genau, also die Elf Freunde wurde im Jahr 2000 gegründet. Und diese 65.000 sind sozusagen mehr oder weniger auch ein Höchststand in der Historie. Also bei der verkauften Auflage und bei den Abonnenten gibt es so einen Peak 2014, aber viel mehr war das jetzt nicht, als was die heutzutage haben. Also da kann man jetzt echt nicht sagen, dass es irgendwie abgenommen hätte in den letzten Jahren oder so. Genau, gegründet im Jahr 2000. Ich habe ja schon gesagt, dass es ein bisschen mehr Lesestoff ist als der Wachturm. Es hat immerhin 116 Seiten, also mal wieder im dreistelligen Bereich. Haben wir jetzt auch nicht jedes Mal. Und der Preis liegt bei 6,50. Auch irgendwie, ne? Jetzt nicht im oberen Preissegment, würde ich sagen, oder?
Nee, voll okay. Wenn man mal andere, sich an andere erinnert, die mit der Seitenzahl teilweise 10, 12 Euro haben wollten. Oder an
Ja.
den Wachturm, der eiskalt 100 Seiten weniger hatte.
Aber
Ja,
der Wachturm
geht schon.
kostet auch 0
Der
Euro.
kostet auch nichts. Okay, stimmt. Aber er hat nur 16 Seiten.
Das stimmt.
Nee, ja.
Aber ich find's
Nee,
auch.
cool, liegt vor. Schön.
Ja, finde es auch angemessen.
Ja. Ich weiß nicht, ob ich schon gesagt habe, kommt einmal im Monat. Und ich habe heute dabei die März-Ausgabe. Mit dem schönen Titel, es ist sehr blau gehalten, das Cover, mit dem schönen Titel, weiße Schrift auf blauem Grund, Forza oder Forza Napoli.
Oh.
Wisst ihr, was in Neapel los ist, zufällig?
Was in Neapel los ist?
Ja. Warum titelt die Elf Freunde Forza Napoli?
Gibt es in Neapel das Champions League Finale?
Nee. Es geht um Liga-Fußball in Italien.
Ach so, also es gibt halt den SSC Neapel.
Genau, richtig. Und die haben die Chance auf, jetzt weiß ich es gerade nicht auswendig, auf den vierten Meistertitel oder so. Auf jeden Fall nach ganz langer Zeit haben die die sehr gute Chance auf den Meistertitel.
Ah.
Die liegen aktuell 15 Punkte vor dem Zweitplatzierten.
Uff.
Also es sieht recht gut aus tatsächlich. Und genau, das war zum Zeitpunkt des Redaktionsschlusses anscheinend auch schon so. Das ist also die Titelgeschichte, Untertitel von Forza Napoli. 33 Jahre nach Maradona darf die Stadt wieder träumen. Also wusste ich auch nicht, dass Maradona anscheinend in Neapel am Werk war.
Philipp, natürlich.
Ja, okay, anscheinend, wenn man sich mit Fußball befasst.
Weiß man doch.
Das weiß man offensichtlich. Nee, genau. Also, das Elf-Freunde-Logo, die Elf als Zahl, dann Freunde ausgeschrieben, auf praktisch vor dem Hintergrund des neapolitanischen Himmels und ein großes Foto von der Stadt Neapel mit dem Stadion im Zentrum und dem Vesuv im Hintergrund. Das ist das Cover.
Ah, ist schon richtig geil, ne?
Ja, genau. Übrigens, Untertitel des Magazins ist auch, also Elf Freunde und dann Magazin für Fußballkultur. Das drückt ja auch vielleicht schon ein bisschen was von dem aus, was jetzt unter anderem Tobi und Armin schon gesagt haben. Was vielleicht noch interessant ist, ich weiß nicht, ob ihr das auch mitbekommen habt, die Elf Freunde, die sind seit 2010 auch ein Gruner- und Jahr-Titel.
Und werden die auch aussortiert?
Genau, da war... Genau, da war eine Story jetzt Anfang des Jahres, dass quasi Gruner und Jahr gehört, glaube ich, RTL und RTL wiederum gehört Bertelsmann. Und die haben jetzt Anfang des Jahres irgendwie sickerte das durch oder das wurde dann auch offiziell verkündet, dass da entweder alle oder auf jeden Fall sehr viele Gruner und Jahr-Titel zum Verkauf stehen sollen. Unter anderem geht es einher mit der Streichung von 500 Stellen, was ja durchaus nicht wenig ist. Und eigentlich ganz interessant so für uns, das sind nämlich einige Titel, die wir auch teilweise schon im Podcast hatten. Also Gruner und Jahr ist da in diesem auch, wie sagt man, Special Interest Bereich ein wichtiger Verlag, ne?
Also kurze Frage, weil ich habe dieses, so ein Bild ging da auch rum oder Info halt und da stand ja irgendwie Magazine, die bleiben, Magazine, die verkauft werden und Magazine, die eingestellt werden sollen. Ist Elf Freunde jetzt ein Magazin, das verkauft werden soll oder eins, das eingestellt werden soll?
Nee, genau, Elf Freunde wird verkauft und der Chefredakteur Philipp Köster, seines Zeichens Bielefeld-Fan, ist auch, also gibt sich zumindest auf Twitter ganz optimistisch, dass man da eine gute Lösung findet. Das ist halt das, was er dazu sagt. Keine Ahnung, nach dem, was man jetzt liest, scheint es jetzt auch nicht so zu sein, dass es irgendwie die Gefahr besonders groß wäre, dass Elf Freunde eingestellt wird, aber verkauft wird es halt auf jeden Fall. Und ich meine, was das dann wieder heißt, weiß man halt dann auch einfach nicht, ne?
Ja. Aber voll, also das hätte ich mir jetzt auch nicht vorstellen können, weil das kommt mir schon immer so vor, als wäre das ein Magazin, das so ein bisschen quer zum Trend eigentlich noch
ja.
ganz cool.
Also was zum Beispiel eingestellt wird, ist Barbara, das Magazin von Barbara Schöneberger. Ja, keine Ahnung, ob man da jetzt anfangen möchte zu sagen, okay, Menschen, die aus dem Fernsehen bekannt sind und nicht aus dem Internet, verlieren an Stellenwert, ist das ein Zeichen dafür? Keine Ahnung. Aber ich hätte jetzt wahrscheinlich auch nicht mich hingestellt und gesagt, oh ja, ich vermute, dass das Magazin sich nicht halten wird. Ich hatte das Magazin tatsächlich auch schon in der Hand für unseren Podcast. Ja. Übrigens auch der Business Punk soll verkauft werden. Aber auch das klingt jetzt eher nicht danach, als würde das direkt eingestellt werden. Also vielleicht musst du nochmal eine Folge machen, wenn du es tot sehen willst.
Ich glaube, du musst eine Folge machen. Wenn man irgendwas tot sehen will, dann musst du eine Folge dazu machen.
Oh Gott. Ja, dann wünsche ich auf jeden Fall der Elf-Freunde-Redaktion viel Glück.
Kannst du, warum machst du eine Folge zum Elf-Freunde-Magazin? Kannst du aufhören damit?
Aber diese
pietätlos.
Ich glaube, das verkraften die. Das verkraften die.
Vielleicht für neue Hörer die Info: Philipp hat schon zwei Magazine ins Grab gebracht, nämlich Pieps und BB-Mobil.
Pieks.
Ja, Pieks, nicht Pieps.
Ja, das
Pieps
stimmt.
Kann noch erfunden werden. Pieks und DB-Mobil, glaube ich, waren die zwei, die kurz nachdem du sie vorgestellt hast, nie wieder erschienen sind.
Ja, wir gehen mal nicht davon aus, dass es jetzt hier wieder passiert, aber jetzt endlich lass mal ins Blatt gehen. Das Cover habe ich euch schon beschrieben, ich schlage mal auf. Grundsätzlich kann man sagen, Tobi, sag gerne deine eigenen Eindrücke dazu, aber es ist modern gestaltet, es für mich machst du den Eindruck so, es ist so ein bisschen jugendlich vom Layout her, von der Gestaltung her, modern, aber auf jeden Fall mit wenig Schnickschnack, sondern eigentlich hauptsächlich irgendwie Fotos, die viel transportieren sollen und halt auch echt viel Text.
Ja, genau, würde ich auch sagen, also jugendlich weiß ich nicht genau, aber auf jeden Fall irgendwie klare Form, eine klare Struktur, schon viel Text. Ich meine, es geht halt auch um Inhalt. Ich glaube, die Leute, die Elf Freunde lesen, haben auch Bock auf Inhalt. Und ich finde irgendwie allgemein, ich weiß nicht, ob das nur mir so vorkommt, wenn Magazine so eine Matt-Optik haben, dann die fasse ich einfach lieber an und die sprechen mich einfach mehr an als diese Hochglanz.
Ja. Witzig, dass du das sagst. Ich wollte gerade sagen, ich glaube, dass es kein Hochglanz ist. Ne? Es ist dieses feste, matte Ding. Das ist mir auch direkt in Erinnerung, wenn ich dran denke. Ich glaube, das ist was, ehrlich gesagt, Leute, was schon so Leute wie uns, unsere Generation, total anspricht. Ich habe da letztens in einem anderen Kontext auch irgendwie so verschiedene Broschüren in der Hand gehabt und es war immer das mit dem festen, matten, kartonmäßigen Umschlag statt irgendwie Hochglanz, was mich am meisten angesprochen hat. Das ist irgendwie halt modern, zeitgemäß, vermittelt irgendwie eine Bodenständigkeit, ohne langweilig zu sein.
Genau, Jacobin ist halt genau aus dem gleichen Material, ne?
Ja.
Das wäre mal total interessant, sich anzugucken, also nur danach mal zu gehen und Magazine, so eine Liste anzulegen sozusagen. Ne?
Wisst ihr, was aber auch aus dem Material ist und was auch so eine Optik hat, genau die gleiche Optik? Dieses neurechte Tumult-Magazin hat genau die gleiche Optik. Wenn ihr das mal irgendwo rumlegen seht, ich meine, dadurch fällt es jetzt vielleicht so ein bisschen raus, dass jemand vorstellt, falls es jemand von euch die Idee hatte, dann tut's mir leid. Aber dieses Tumult-Magazin, das heißt irgendwie, was weiß ich, Magazin für Pipapo, Widerspruch, egal. Auf jeden Fall eine Fascho-Zeitung, die aber genauso auf modern gemacht ist. Und ich weiß nicht.
Das überrascht mich gar nicht, Tobi. Das überrascht mich gar nicht. Weil doch diese neue Rechte genau da rein, das sind doch die,
die nicht mehr
mit dem Seitenscheitel und Hitlerbärtchen rumlaufen.
Ja, gut. Aber ganz ehrlich, das ist jetzt auch, also wir haben jetzt auch 25 Jahre nach den 90ern, ne? Also das ist jetzt nicht mehr...
Aber genau diese Neurechten, die sind doch wie die identitäre Bewegung, die wollen doch junge Leute ansprechen, die denken, sie sind jetzt total hip und modern, diese neurechte Nazi-Hipster, so, den gibt's doch.
Ich glaube...
Und der ist wahrscheinlich Tumult.
Ja, ich glaube vor allem auch, das vermittelt so eine Sachlichkeit, so eine intellektuelle Sachlichkeit, die wir uns auch auf die Fahnen schreiben würden.
Ja. Das meine ich mit bodenständig, aber nicht langweilig.
Ja, und also genau das, was Franzi vorhin gesagt hat, würde ich auch zum Inhalt von den 11 Freunden sagen, was da transportiert werden soll. Für mich ist das Zauberwort Authentizität.
Mhm.
Im Gegensatz zu Hochglanzpapier so. Weißt, das ist noch was Echtes, das kommt irgendwie, da kann ich fühlen, fast wie es aus der Druckerpresse rauskam, so ungefähr.
Ja, vielleicht ist es umgekehrt einfach das Problem, was man mit Hochglanz verbindet, so, dass es gar nicht so sehr ist, was man mit dem Matten verbindet, sondern dass das Matte ein Gegensatz zu diesem Hochglanz ist. Wenn man an Hochglanzmagazine denkt, dann denkt man an diese, weiß ich nicht, 90er-Zeitschriften mit Promi-Trash und was da zu Dutzenden gedruckt wird, an irgendwie billige Materialien, die wöchentlich erscheinen, schnell gelesen und schnell vergessen. Das ist doch Hochglanzmagazin.
Nicht mal nur das, glaube ich. Nicht mal nur das, sondern auch, du denkst auch an Spiegel, Stern, Fokus.
Stimmt, ja.
ADAC Motorwelt,
Stimmt.
Fernsehzeitung.
An das, was es schon immer gibt, so.
Ja, ich glaube auch.
So viel jedenfalls mal zur Form. Also genau wie ihr gesagt habt, es handelt sich nicht um Hochglanzpapier, sondern so ein, ja, das sich so schön anfasst irgendwie. Auch nicht zu dünn. Weil man hört das ja vielleicht auch. Hört ihr das?
Immer cool, ne? Wenn man das umblättern
ja,
hört.
Ja.
Ist auch sowas, was Spaß macht beim Lesen.
Ja, finde ich auch. Naja, gut. Und schlicht gehalten, auf Inhalt fokussiert, aber auf jeden Fall auch auf einen Anspruch, würde ich sagen, dass das, was man mit dem Text transportieren möchte, auch mit Fotos auf verschiedene Art und Weise transportiert wird. Und in diesem schlichten Stil erwartet uns direkt auf der dritten Seite auch das Editorial, das im Grunde einfach nur die Titelstory über den, was war es, SSC, ne, Neapel, anteasert. Und ich würde die Titelgeschichte gleich auch noch mal mit euch lesen, einfach, weil es ein gutes Beispiel ist für die verschiedenen Geschichten, die es gibt. Aber das geht hier im Editorial schon los, man lernt auch ein bisschen Italienisch. Zum Beispiel habe ich dann direkt gelernt, dass der italienische Meistertitel wie genannt wird, Tobi?
Nee, warte mal. Ah, oh, fuck, ich will es wissen. Also es ist die Serie A.
Mhm.
Und wie wird der italienische Meistertitel genannt?
Pokala Italiana.
Geil.
Ich sag doch, ich bringe eine neue Perspektive rein.
Ich sag jetzt dann, oh, wie nervig ich bin. Das nervt mich richtig, dass ja, ich nicht drauf komme. Was
wie heißt? Es ist der Scudetto. Jetzt sagt dein Text, wie nervig, dass ich nicht drauf gekommen bin.
Das hätte ich doch wissen müssen.
Nee, keine Ahnung, das war halt das erste für mich so, als dann schon, das habe ich dann schon gemerkt, dass ich halt relativ fern bin von einem Fußball informierten Menschen zumindest. Das wurde halt auch nicht erklärt so. Ich musste das eigentlich echt nachgucken. Also sowas wird dann schon vorausgesetzt. Ich fand insgesamt die Zeitschrift ein bisschen nerdy so. Das meine ich jetzt gar nicht negativ.
Ja.
Ja, will sie doch auch sein, oder?
Ja, ja.
Weißt du, man muss, wenn in der Zeitschrift von Ansgar Brinkmann gesprochen wird, dann musst du wissen, wer Ansgar Brinkmann war.
Wer
so,
ist
weil das ist nicht erklärungsbedürftig, so. Der weiße Brasilianer natürlich, jeder, der hat halt mal, also es war halt so ein klassischer irgendwie Zweitliga, manchmal Erstligaspieler und halt so ein geiler Techniker und halt irgendwie so eine Kultfigur. Warum ist jemand eine Kultfigur? Man weiß es gar nicht so richtig.
Ich merke schon, wir erreichen genau hier mit dem Podcast, mit der Folge eine Tiefe, die wir ohne Tobi niemals erreichen würden. Naja, ist ja so. Also, wenn das jetzt Franzi
nicht
wäre. Ja,
natürlich, dieser Podcast wäre auf jeden Fall, würde anders laufen, wenn wir beide drüber sprechen. Weil wir uns die ganze Zeit drüber lustig machen, dass wir nichts verstehen. Das hat schon angefangen bei dem Live-Ticker. Ich würde ja schon die Witze vom Live-Ticker nicht verstehen. Zu denken, okay, ja, ich kann es mir ein bisschen denken, was damit gemeint ist, aber ist es wirklich so lustig oder ist es ein Arschgelaber? Ich weiß es nicht.
Und ist doch interessant, so geht's wahrscheinlich ganz vielen Menschen, so.
Ja, halt nur Menschen, die nicht die Elf Freunde lesen.
Ja, ja.
Nee, also, die Frage ist, wie viele Ausgaben der Elf Freunde musst du lesen und durcharbeiten, bis du auf dem Niveau bist, dass du den Live-Ticker verfolgen kannst?
Na, es wird ja nicht erklärt, es wird dir einfach vorausgesetzt. Du musst im Grunde...
Ja, deswegen sage ich auch durcharbeiten und nicht lesen.
Ach so, okay. Stimmt, ja, stimmt.
Es gibt halt, glaube ich, so manche Sachen, die kannst du auch nicht lernen.
Ja, ja.
Ja, klar.
Du musst halt da, was weiß ich, du musst halt irgendwann, entweder du warst halt mit 6 Jahren im Fußballverein und warst dann mit 9 Mal im Stadion oder halt nicht.
Ja.
Ja, klar.
Frag mal. Ich meine, ein Freund von uns, Grüße gehen raus an Toni. So.
Nein, den hätten wir eigentlich als Gast hier hinzufügen.
Dieses
Fußball. Schnell.
Dieses Wissen wirst du dir nicht erarbeiten können als erwachsener Mensch.
Ja, das stimmt. Das stimmt. Na gut, jedenfalls war das so eine der ersten Sachen, die mir aufgefallen sind, so ein bisschen das Nerdwissen, was ich ja irgendwie dann auch cool finde. Also es macht ja Spaß, das macht ja generell Spaß an unserem Podcast, wenn wir irgendwie in Magazine und damit manchmal ja auch in Nischen eintauchen, mit denen wir sonst nicht ganz so viel Berührungspunkte haben. Genau, hier wird relativ spontan, locker auf diese Titelgeschichte hingeleitet, wo nochmal erklärt wird, dass Neapel eben hier vor einer Sensation steht. Nach dem 21. Spieltag ist Neapel Inter Mailand um beeindruckende 13 Punkte enteilt und es fällt zunehmend schwer, sich einen anderen Meister vorzustellen als die SSC, heißt es da. Was überschäumende Euphorie ausgelöst hat, wie wir beim Heimspiel gegen die Roma beobachten konnten, befördert aber auch eine sehr neapolitanische Form des Aberglaubens. Soll heißen, dunkle Mächte könnten den Scudetto noch verhindern. Eine Reportage zwischen Glauben und Aberglauben, viel Spaß beim Lesen. Und wer aufgepasst hat, hier stand jetzt 13 Punkte Vorsprung, mittlerweile sind es tatsächlich 15, also die Chancen scheinen weiterhin auf ganz gut zu stehen, dass es auch klappt mit dem Scudetto. Aber gut, dann auf der nächsten Seite, jetzt will ich euch nur mal kurz so ein bisschen durch den durchs Inhaltsverzeichnis mitnehmen. Ich habe vier Artikel jetzt mal besonders herausgehoben. Das ist einmal so Notizen aus der Redaktion, das ist relativ weit vorne, das fand ich ganz cool. Können wir auch noch mal kurz drauf eingehen. Also im Grunde ist da geschrieben vom Chefredakteur so eine ganz kleine Hintergrundanekdote zu jeder einzelnen Story nochmal. Also keine Ahnung, dass der eine Trainer beim Interview nur ganz kurz Zeit hatte, auf dem Weg zum Flughafen im Auto sich zu unterhalten, so solche Sachen irgendwie, die das irgendwie ein bisschen bunter machen. Dann natürlich die Titelgeschichte, die wie gesagt als Anlass nimmt, dass Neapel da jetzt zum ersten Mal seit ganz langem so gute Chancen auf Meistertitel hat. Und dann als Reportage halt, das heißt, die laufen in Neapel rum und porträtieren dann so ein paar Fans und weben da rein dann den Spieltag eben gegen Rom, den Neapel dann natürlich auch gewinnt, kleiner Spoiler. Eine andere coole Geschichte war, da hat sich ein Redakteur, ich will es jetzt nicht ganz falsch sagen, aber ich glaube, in 7 Tagen 10 Fußballspiele des Berliner Fußballs angeguckt. Also quasi von der untersten Amateurklasse bis zu Union Berlin zweimal sozusagen am ersten Wochenende und dann am zweiten Wochenende.
Das ist auch immer so ein Ding, ne? Also so Groundhopping, einfach eine Sache, die die Elf-Freunde sehr gerne mag, irgendwie.
Ich sag mal ganz kurz, was ist Groundhopping? Weil das ist ja wirklich, das ist ja schon ein fester Begriff, ne?
Ich weiß nicht, ob ich den richtig definiere, aber die Leute, die sich als Groundhopper bezeichnet haben, die ich kennengelernt habe, die waren halt einfach irgendwie, also wo sie halt waren, haben sie sich zumindest mal ein Fußballspiel angeguckt. So, also wenn man im Urlaub ist oder so, guckt man halt ein Spiel nochmal an oder man plant tatsächlich einfach so eine Tour, wo man sich so getaktet jeden Tag ein anderes Fußballspiel auf irgendwelchen Plätzen in irgendwelchen Ligen. Je absurder, desto besser. Und dann hat man am besten irgendwie noch so eine Pinnwandkarte bei sich zu Hause oder so und pinnt so ab, wo man schon überall war. Und finde ich irgendwie mega cool. Also auch wenn ich das gar nicht mache, aber ich find's mega cool, weil du guckst ja nicht nur ein Fußballspiel an, sondern du kriegst ja auch einfach die Leute mit, die da sind und so. Das verstehe ich sehr gut, warum das irgendwie so eine Anziehungskraft hat und warum die das auch feiern. Also das passt auch so ein bisschen in dieses Magazin,
finde ich. Ja, fand ich auch.
Also witzig, dass du das jetzt so definierst, weil nämlich, wenn ich das in meinem Bekanntenkreis mitbekommen habe, dass das Leute machen, habe ich mir dann manchmal gedacht, ist das wirklich so cool? Ist das so cool, ständig irgendwie seinen ganzen Urlaub, um Fußballspiele aufzubauen und dann so zu tun, als hätte man das Land gesehen, nur weil man auf dem Fußballplatz in diesem Land war und sich eine Karte anzulegen, wo man dann sagt, ich war in Irland und da und dort und man ist einfach aus dem Flugzeug rausgesprungen, auf dem Fußballplatz gerannt. Ich meine, das ist ja auch in Deutschland so ein winziger Kosmos, der so für sich steht, dass ich das immer, mir ist das immer total so, oh, mich hat das immer total irritiert, dass die Leute dann irgendwie, genau das, was du jetzt auch gesagt hast, dass die das dann auch so sagen, ja, man lernt dann auch die Leute kennen und dann haben wir uns mit den Fans unterhalten und und dann dachte ich mir so, ja, aber diese Fans sind ja immer noch in deiner Bubble, das sind ja, wie du Fußballfans, ne, in einem anderen Land, so, du hast dieses Land doch, hast du das wirklich kennengelernt? Ich weiß nicht, ich fand das manchmal schon ein bisschen kritisch.
Das stimmt, aber wen siehst du denn, wenn du dir irgendwelche dämlichen Gebäude aus dem 18. Jahrhundert anguckst? Ja, klar. Und in den
ist die gesündere Variante, alles zu machen. So.
Also ja, auf jeden Fall. Aber ich glaube, die Leute, die ich da kenne, die sind schon irgendwie beides, so teils. Und ganz ehrlich, like, sollen sie halt machen. Ist, finde ich, voll okay. Und ich finde, du lernst schon zumindest Leute in ihrer alltäglichen Freizeitgestaltung mehr kennen, als wenn ich jetzt durch Rom über die verschiedenen Plätze irgendwie spazier.
Verstehe ich voll den Punkt. Deswegen, ich will es jetzt auch gar nicht zu arg kritisieren, aber ich will irgendwie versuchen, irgendwie zu formulieren, dass ich echt immer so, wenn ich dann diese Stories gehört habe, irgendwie mich dann doch nicht dazu überwinden konnte, das voll geil zu finden. So irgendwie zu sagen, boah, wirklich, du hast recht, du bist der geilste Typ der Welt, weil du hast schon 20 Länder gesehen und hast in 20 Ländern 30 Fußballspiele gesehen. So, das hat mich immer total irritiert, weil ich damit einfach, vielleicht auch, weil ich kein Fußballfan bin und weil ich noch nicht viel Fußballspiele in meinem Leben gesehen habe, geschweige denn Fußballspiele im Ausland, kann ich an einer Hand abzählen, so, habe ich natürlich auch nicht viel gesehen und weil mir die Begeisterung dafür fehlt, aber vielleicht, ich bin ja wahrscheinlich nicht der Einzige da draußen, dem die Begeisterung dafür fehlt, dass ich das schon irgendwie das nicht so ganz, ich habe es einfach vielleicht auch nicht verstanden, so den Hype um das. Vielleicht hätte ich die Freunde lesen müssen, um es besser zu verstehen.
Ich würde locker teilen, das, was du am Habitus irgendwie kritisierst oder das, was dich daran nervt, das würde ich voll teilen, ne? Also irgendwie das als Nonplusultra der Freizeitbeschäftigung rauszukehren, das finde ich auf der anderen Seite halt wieder dämlich so.
Dass es gar nichts anderes gibt, so.
Genau, dass es gar nichts anderes gibt und dass nichts dich so erfüllen könnte als das, was du da machst.
Also wenn ich dann so jemanden halt kenne, der mir das so ernsthaft erzählt, so, und da wirklich zu mir und diese Landkarte zu Hause hat und mir dann in dieser Landkarte erklärt, Alter, so viele Länder wie ich hat noch nie jemand gesehen und in jedem Land war ich auf 2 Fußballspielen, dann macht's bei mir halt schon leider Klick. Weil dann stecke ich den leider auch in eine Schublade. Und denke mir so, ja, komm dann, ciao. Also, da habe ich auch keine Lust, dann weiter zu diskutieren und mir die Angebereien anzuhören, weil das ist es dann nämlich. Aber gut, vielleicht kenne ich auch nicht die richtigen Groundhopper, keine Ahnung.
Nee, ich bin, glaube ich, voll bei dir. Ich bin inhaltlich voll bei dir, trotzdem finde ich find's trotzdem cool. Punkt.
Okay, ja, ich sehe auch deine Argumente, was cool daran ist, so keine Frage. Ja, nur um mal das vielleicht zu dem Thema reinzubringen als Nicht-Fußball.
Genau, also neben diesem Groundhopping-Bericht sozusagen aus Berlin gibt es dann noch eine Story, die ich mir auch nochmal rausgeschrieben habe über den, jetzt weiß ich nicht genau, wie der heißt, aber der Verein in Luton, also England. Die stehen nämlich kurz vor dem Aufstieg oder zumindest die haben die Chance auf den Aufstieg in die Premier League. Und hier im Inhaltsverzeichnis wird schon so beschrieben, mit einem Oldschool-Stadion und viel Leidenschaft auf dem Weg in die Premier League. Auch irgendwie ganz witzige Story, da wird halt einfach dieser Verein porträtiert. Was da so ein bisschen jetzt schon in der Luft schwebt, ist so der Malocher-Verein. Der Underdog, der da jetzt irgendwie angreift und sozusagen, ja, in die Königsklasse, nee, das ist die Champions League, ne? In die oberste
Premier,
Liga.
In die Premier League.
Vordringen möchte. Ansonsten, also das waren jetzt nur 3, 4, wenn man diese Notizen aus der Redaktion dazu nimmt, von echt vielen, also ich zähle mal nur ganz kurz noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14 an die ungefähr gehaltvolle Artikel sozusagen, entweder Interviews oder Reportagen oder Hintergrundberichte. Nur ein paar Schlaglichter, die Cannstatter Kurve, also Stuttgart Fanszene wird porträtiert, ein Pro und ein Contra zur Eintracht Frankfurt gibt's. Also einfach, so was
oder
ist...
Oder Kontra-Fan sein, oder?
Ja, was? Genau, was ist geil, was ist richtig scheiße an denen? ein Porträt von Marco Neppe, der ist so, wenn ich das richtig verstanden habe, also zumindest war er lange Zeit der Chef-Scout bei FC Bayern und ist jetzt auch irgendwie einer der Führungskräfte, aber gerade einer so, den man anscheinend nicht so kennt. Dann ein Porträt über den FC Winterthur 1917, ein Schweizer Wohlfühlclub, wie er selbst beschrieben wird. Da ist es auch eher so ein bisschen eine bunte Truppe irgendwie. Dann gibt's ein Junioren-Hallenturnier in Magdeburg, bei dem auch schon viele bekannte, wo tatsächlich irgendwie, ne, das schreiben sie halt dann rein, wo irgendwie Mario Götze auch schon gewonnen hat oder so halt, ne?
Ja.
Genau, und auch richtig witzig, der TSV Havelse hat einen Sportdirektor, der gleichzeitig Spieler ist.
Glaubt da keiner.
Naja, das ist doch schon cool. Der kann quasi, ne, wenn der...
Der rennt aus dem Büro rauf auf den Platz.
Ja, aber ist er dann sein eigener Arbeitgeber?
Richtig, nee, genau. Ja, der ist sein eigener Arbeitgeber und der kann quasi als Sportdirektor seinen Konkurrenten einfach nicht verlängern. Also, ich meine, von Spielertrainern hat man ja schon gehört, aber Spieler-Sportdirektoren sind dann doch selten genug, dass auch die 11 Freunde da einen Artikel drüber machen. So, das waren ein paar Schlaglichter zum Inhalt. Von den 4, die ich jetzt gesagt habe, welches interessiert euch am meisten? Neapel, Notizen aus der Redaktion, Berlin oder Lutentown?
Ich setze mal 2 Prios, Neapel und Lutentown.
Dann nehmen wir Lutentown.
Dann nehmen wir Lutentown. Geil. Das machen wir direkt.
Witzigerweise habe ich letztens erst diese Wrexham-Doku von dieser Fußballverein. Also, ich mag ja keinen Sport, also keinen echten Sport, aber Dokus über Sport liebe ich. Die schaue ich mir immer an. Und da gibt's eine Doku, kann ich empfehlen, ich glaube auf Amazon Prime, von Wrexham. Das ist so ein Club, das ist eine ähnliche Geschichte, auch so Malocher-mäßig Verein. Den haben Rain Reynolds und, wie hieß der andere Dude nochmal? Vergesse ich immer den Namen, weil der ist nicht ganz so berühmt. Zwei Ami, ein Kanadier und ein Ami Schauspieler haben den Club gekauft und da gibt's eine Doku drüber, wie die versuchen, diesen Club wieder erfolgreich zu machen. Ist eine sehr coole Doku, die da so wirklich in diese Fankultur eintaucht von Wrexham, von diesem sehr alten und traditionsbewussten Club und witzig, sehr wenig erfolgreichen Club, so, den die dann eben übernommen haben und versucht haben, ein bisschen erfolgreicher zu machen. Kann ich nur empfehlen für Fußballfans. Also ich glaube, Fußballfans an sich hätten da sogar noch mehr Spaß dran, wie ich als Nicht-Fußballfan. Mhm. Aber ich finde, kann mich schon für diese Fankultur begeistern, irgendwie für dieses, dass man dahinter so einem Verein steht und auch für diese Strukturen irgendwie, wie das funktioniert und wie man dann versucht, den Verein erfolgreich zu machen und was da alles so mit reinspielt, auch für Emotionen. Die Leute denken immer irgendwie, Sport ist irgendwie einfach nur, man freut sich, wenn einer gewinnt und ist traurig, wenn einer verliert, aber das sind ja so viele Emotionen, die da immer mit reinspielen, in jede Kleinigkeit. Da kann ich mich schon immer ein bisschen begeistern für das Drama. Es ist echt immer ein Drama.
Ja, sicher, es ist komplettes Drama die ganze Zeit. Ja. Aber ich meine, so Dokus oder so, irgendwie holen die mich meistens nicht so ab.
Ja, vielleicht weil du zu tief drin bist. Vielleicht ist das der Grund, warum es mir so taugt, mir solche Dokus anzuschauen, weil ich dann da ein bisschen was mitbekomme, was irgendwie außerhalb von meiner Bubble, wovon ich so irgendwie, oder weil mir das ein bisschen näher gebracht wird, auch das Verständnis dafür so. Wenn ich so eine Doku schaue, dann ist es mir auf einmal plötzlich ganz klar, warum man Fußballfan ist und ich kann das irgendwie nachvollziehen. Aber wenn ich an der Straßenbahn stehe und die Leute mit ihren Schals und Trikots laufen an mir vorbei, denke ich mir so, ja.
Und so machen. Sport.
Oder
so
man
Sport
geht halt spazieren.
So Sport bietet sich halt so an eigentlich, so, weil jedes Ding so eine Geschichte erzählt. Also im Großen irgendwie.
Ja.
In so einer Tabellensituation, also über so eine Liga, so ein Ligenjahr hinweg und in jedem Spiel dann auch gleich noch, ne? Alles kannst du so dramatisch erzählen, ja. So. Ja, deswegen total. Ist richtig geil. Fußball ist schon geil.
Okay, also wir schauen uns einfach mal jetzt diesen Lutentown-Artikel an. Und das Erste, was auffällt, ist, dass ich glaube auch als einzige Story in dem Magazin alle Fotos sind in Schwarz-Weiß. So. Was ich irgendwie schon mal witzig fand. Also es wird hier schon in Farben halt gezeichnet, ne? Und also das ist ja eh irgendwie meine Theorie des Ganzen, dass es hier irgendwie um, Fußballromantik geht, um Authentizität und darum, ein gewisses Bild vom Fußball auch halt zu transportieren, das die Menschen halt haben, die das Magazin machen und das die Leser wahrscheinlich auch haben und das deswegen auch gerne lesen.
Ich wollte auch gerade, dachte ich mir so Nostalgiker halt irgendwie, ne?
Mm, genau.
Und es gibt ja viele so Nostalgiker, aber ich finde, Elf Freunde ordnet das halt schon noch so mal so ein bisschen ein, dass es halt Quatsch ist, dem jetzt so nachzuhängen, aber eigentlich hängt man dem trotzdem nach. Also dieses.
Aber man liebt's halt so.
Genau, allem. Diese Ambivalenz irgendwie ist richtig geil.
Ja, ja. Das ist ja im Grunde auch das, was Armin meinte, oder? So ein bisschen. Ja. Hm. Nee, genau. Und aber hier wird's dann schon auch recht deutlich. Und das erste ist eben, ja, dass diese Fotos halt alle schwarz-weiß sind, was ich irgendwie witzig fand. Das eröffnet hier mit dem Titel ganz groß: Das ist Looten, Ausrufezeichen. Und so einem Dude, lass den Ende 50 sein oder so, der ganz stolz die Jacke öffnet und uns seinen Fanpulli von Luton Town Football Club zeigt. Ich halte es euch mal kurz in die Kamera.
Ah, geil.
Ja, ne, also das sind dann schon auch die Originale und so. Und also was weiß ich, ne? Ich als jemand, der sich dann auch jetzt nicht mega viel mit Fußball beschäftigt hat, bei mir schlägt es halt dann so, schon total schnell irgendwie auch klischee-mäßige Töne an, so der englische Fußball, so, keine Ahnung, Football Factory, irgendwelche Hooligan-Gruppierungen, die sich auf irgendwelchen Trainspotting-Szenen schlägern, oder der Film Hooligan, ist es der mit Elijah Wood oder so? Ich finde, das hat man dann schon schnell im Kopf so. Und genau, das habe ich jetzt auch nicht zufällig gesagt, zum Beispiel der Film Trainspotting wird halt auch einfach zitiert in dem Text so.
Ja, was da halt so Spaß macht, irgendwie sowas sich durchzulesen oder anzuschauen, ist ja irgendwie diese Begeisterungsfähigkeit, die da transportiert wird. So, das sind Menschen, die sich einfach für was voll begeistern. Und das macht immer Spaß, bei sowas zuzuschauen, mitzumachen, sich mitziehen zu lassen. So wenn du irgendwie das siehst, wie jemand so richtig Bock auf was hat, das macht doch immer Spaß.
Ja, voll. Das finde ich auch, ist so ein Riesenaspekt davon, dass man halt merkt, dass Leute so mega leidenschaftlich bei was dabei sind, ja.
Ja, und das Gefühl hatte ich auch auf jeden Fall in dem Magazin. Aber jetzt speziell, nicht nur, aber auch jetzt in dem Artikel, habe ich dann schon auch immer so ein bisschen das Misstrauen, ist es denn wirklich so geil, authentisch und nostalgisch, wie es er mir jetzt erzählt, so. Und dann, also weiß ich nicht, ne? Das spielt schon auch immer mit, finde ich. Also solche Gefühle von so Nostalgie und Romantik entstehen halt oft auch erst dadurch, dass jemand sagt, dass es geil, romantisch und nostalgisch ist. So ein bisschen, oder keine Ahnung. Also, oder das hat man doch dann schon auch ein bisschen, dass man will es vielleicht glauben, aber man denkt sich so, ist es echt so geil?
Ja.
Ist es zu...
Ich weiß nicht, geht's nicht darum zu sagen so, nee, weiß ich nicht.
Aber ist der Artikel denn nur romantisch? Weil...
Ja, das wäre echt die Frage jetzt,
dazu,
genau.
Zu dieser Fußballromantik gehört doch irgendwie auch so der Schmerz, wenn sie verlieren, oder ich bin schon so lang Fan und zitter mit, und am Anfang waren sie ganz unten und die Erfolge haben deswegen so große Bedeutung, weil es auch so schmerzhafte Niederlagen gibt und so. So zu Fußballromantik gehört doch auch dieser Schmerz der Niederlage dazu. So, Fußballromantik ist ja nicht irgendwie der FC Bayern, der ständig gewinnt.
Ja.
So. Das habe auch ich schon gelernt. Sondern Fußballromantik ist doch eben nicht, dass es einfach nur idealisiert ist, wir trinken gemeinsam ein Bier, sondern eben auch dieses irgendwie gemeinsam sich in den Armen liegen und leiden, oder?
Ja, voll.
Was dann auch erzählt wird.
Voll, das ist ja auch...
Das weiß der Clubfan am besten.
Das stimmt, und das ist ja auch sowas, was so irre eigentlich ist, ne? Männer können nie Gefühle zeigen, aber beim Fußball fangen sie dann an zu heulen. So.
Ja, das stimmt. Da könnte man auch nochmal ganz anders drüber reden, auch in welcher Art und Weise da im Stadion dann auch Emotionen irgendwie erlaubt sind. Und ja. aber auch so durch, schon auch so das Martialische im Stadion, ne? Könnte man jetzt auch wieder drüber reden, irgendwie, was das eigentlich für eine Funktion einnimmt in unserer Gesellschaft. So.
Voll, also allgemein auch sowieso. Über so Gruppendynamiken oder so, das kann man da, glaube ich, sehr gut studieren ja. irgendwie.
Ja, gut, da will man auch manchmal gar nicht so genau alles diskutieren. Ich finde, das hat schon alles so seine gruseligen oder für mich auch sehr irritierenden Aspekte. Gerade dieser Aspekt
total.
Mit, ja. Männer können nur im Stadion Gefühle zeigen. Das ist ja ganz oft so, da gibt es ja genug Männer, bei denen das genauso ist. Das ist für mich so eine krass komische Geschichte.
Ja.
So.
Ja. Aber gut,
ja.
das würde ich an...
Darum geht es jetzt gerade auch nicht. Das ist auch ein großes Fass, was wieder
aufmacht. Ja. Lass mal das mal so stehen. Wir sind gekommen, um zu lesen. Ich lese euch jetzt einfach mal den Anfang von diesem Text vor. Also es setzt eben ein nach diesem Das ist Luton, der Vorspann lautet: Der englische Fußball ist nur noch ein aseptisches Hochglanzprodukt, nicht an der Kenilworth Road. Das Beste, vielleicht müssen bald Liverpool und Man City hierhin. So, und da, nach diesem Vorspann steigt er eben jetzt ein in diese Reportage, keine Ahnung, diesen Text, dieses Porträt, eigentlich hauptsächlich dieses Stadion so. Und das ist so das, was sich durch den Text durchzieht, wie geil das irgendwie ist, dass vielleicht quasi diese krassen, überbezahlten Profis oder die Vereine halt sozusagen in den Dreck kommen müssen, so, ne? Das ist das irgendwie was. Also es ist ja auch wirklich eine geile Story, so. Das spricht einen schon an. Also, der Text fängt an. Hinter einer Längsseite des Stadions an der Kenilworth Road verläuft eine schmale Gasse. Um sich quer darüber zu legen, müsste man sich in Fötusstellung zusammenrollen. So eng ist sie. Backsteinbauten. Nicht, dass irgendjemand mit dem rissigen Asphalt des Durchgangs, den erfahrene Besucher die Scheißgasse nennen, auf Tuchfühlung gehen wollen würde. Ein schwacher, aber eindeutiger Uringeruch steigt einem direkt in die Nase. Dampf kommt aus allen möglichen Rohren, nachlässig verschnürte Müllsäcke drängen sich mit ausrangierten Brettern auf dem Boden. Ein Wunder, dass hier keine Ratten zu sehen sind, andererseits ist es seit mehr als einer Stunde stockdunkel. Hinter der schmutzigen Gasse liegt die Oak Road, wo sich inmitten von einfachen Ziegelhäusern der Eingang für die Gästefans befindet. Wie aus dem Nichts taucht das eiserne Eingangstor zwischen den Hauseingängen auf. Noch sind keine Norwich-Anhänger zu sehen. Es sind noch mehr als 2 Stunden bis zum Spiel gegen Luton Town am Boxing Day. Vermutlich wärmen sie sich noch an einem Zapfhahn im Stadtzentrum auf. So, also nur jetzt mal für einen ganz kleinen Eindruck. So, ich meine, also, es wird schon echt mit schillernden Farben so gemalt, ne? Das kommt schon rüber. Was ich jetzt auch gar nicht sagen will, dass ich es irgendwie schlecht finde oder so, das macht total Spaß, sowas zu lesen natürlich. Aber so ein bisschen habe ich mir halt gedacht, ne, habe ich so das Gefühl bekommen von halt einem, der von außen auf eine Party zuguckt.
Mhm. So ein bisschen Voyeurismus?
Nee, das Gefühl sozusagen, das, ne, ich stehe draußen, schaue mir die Party an und würde gern mitfeiern, aber hab fühl's einfach nicht und die Musik spricht mich auch nicht an. So, verstehst du, wie ich meine?
Ja. Dieser Schreibstil, ne, das klingt jetzt total fies, ich will jetzt auch gar nicht irgendwie denen irgendwas vorwerfen, aber dieser Schreibstil erinnert doch total an diesen Relotius-Skandal. Der hat doch auch
naja.
So diese krassen Bilder gemalt. Ja. So,
ne,
das ist doch auch so ein mitreißender Stil, das kam ja, ich meine, dafür hat er ja auch Preise bekommen. Ich meine, ja. Ich schätze mal, diese Scheißgasse gibt's im Gegensatz zu den Sachen von denen, oder Scheißgasse hieß er, oder?
Ja. Ja.
Im Gegensatz zu den Sachen, wovon Relotius geschrieben hat. Aber das war doch auch, ich meine, dafür hat der ja mit seinen Reportagen Millionen von Menschen angesprochen.
Okay, aber das hat jetzt, hat jetzt auch nicht er erfunden, ne? Also, dass man irgendwie, total, ja, also, ich meine, da könnte man jetzt grundsätzlich halt über das Format der Reportage irgendwie sprechen, ne? Und, also, seit Relotius denkt man da irgendwie drüber nach, ob da jetzt wirklich...
Nicht so viele. Also es gibt auch Reportagen, die lese ich und dann sehe ich mich nicht in Fötusstellung in der Scheißgasse liegen.
Ja,
so,
ja.
Ne? Das aber das Fall. Und die haben dann auch nicht das Ziel, dass ich mir das vorstelle. Also ich hatte jetzt schon im Kopf, ich habe mir jetzt diese Gasse vorgestellt.
Ja. Und das ist ja auch geil.
Ich habe mir jetzt vorgestellt, wie schmal die ist, wenn ich da in Fötusstellung drin liege. So, das ist ja auch gar keine Kritik. Das ist ja auch, das macht auch Spaß, sowas zu lesen.
Ja. Aber genau, also festhalten kann man, es macht halt echt schon Spaß, das zu lesen. Und es ist auch gut geschrieben, so.
Ja.
Es transportiert schon was.
Ja.
Ja, dann wird hier ein Fan vorgestellt, der irgendeinen Job hat Genau, der so ein bisschen für die Security verantwortlich ist dort im Stadion. Dann geht es so ein bisschen weiter, wie das dann so ist. Dann kommt der Hintergrund irgendwie, seit wann gibt es das Stadion, wie ist da die, sind die finanziellen Mittel, dann kommt die sportliche Situation und so weiter. Alles echt kurzweilig geschrieben. Ich würde jetzt einfach mal ein paar Absätze weiter nochmal so eine Leseprobe reinwerfen. Mhm. Wer in Luton nördlich von London lebt und Fußballfan ist, muss ohnehin leidensfähig sein. Als der Guardian 2004 eine Liste der schlechtesten Stadien im Lande aufstellte, gewann Luton die Silbermedaille. Im Begleittext hieß es, die Gegend um das Stadion sei heruntergekommen und düster. Ein Fußballspiel in Luton fühle sich eher wie der Besuch eines örtlichen Gefängnisses an. Das gilt im Übrigen auch für die Stadt selbst. Im selben Jahr, in dem der Guardian seine harsche Kritik schrieb, wurde die zweite Auflage des viel diskutierten Buchs Crap Towns, The 50 Worst Places to Live in the UK veröffentlicht. 2003 hat...
Wie fies ist das denn, bitte sowas zu schreiben?
2003 hatte Hull den wenig schmeichelhaften ersten Platz errungen. Im Jahr darauf gewann Luton. Ja, ne, also es schlägt irgendwie ins gleiche Kerbholz so. Man hat schon Bock irgendwie. Also der nächste Absatz beginnt dann auch mit dem Wort, das Elend der Stadt hat sich seither nicht wesentlich verbessert. So. Und dann, wie gesagt, womit ich auch wirklich was anfangen kann, merkt man dem Text halt an und so schließt er dann sozusagen auch mit dieser großen Hoffnung, dass man es tatsächlich schafft, jetzt weiß ich keine einzelnen Superstars in der Premier League, aber dass halt Vereine wie, weiß ich was, Chelsea, Man City sind so die großen auch Kommerzvereine, oder?
Ja, boah, mittlerweile ja, echt.
Whatever, genau, aber dass die halt da auflaufen müssen. Das hat mich ein bisschen erinnert, weiß nicht, wie präsent das ist, aber das war irgendeine, war das EM-Quali oder WM-Quali, als Portugal, also mit Ronaldo in Bosnien spielen mussten und irgendwie, die haben glaube 1-1 verloren und Ronaldo hat sich fürchterlich über den schlechten Rasen aufgeregt. War eine witzige Parallele hier, Luton war anscheinend auch sehr lange sehr verschrien, weil die ganz lange Kunstrasen hatten. Was anscheinend ja nicht so geil ist unter Fußballern.
Ja, witzig. Ja. Jetzt im Moment, ehrlich gesagt, wenn du das so vorliest, dann verstehe ich doch wieder ein bisschen so die Groundhopper, die jetzt Lust bekommen, da hinzufahren, sich das anzuschauen. Also jetzt wirklich.
Ja, oder? Und danach, keine Ahnung, geht man noch in irgendeine Kneipe in Luton Town und quatscht noch ein paar Leute voll, die da auch waren irgendwie beim Spiel und dann kommt man schon in Kontakt irgendwie.
Ja, ja. Ich lese mal noch eine Stelle vor, das ist jetzt schon, also das Ganze geht hier 6 Seiten oder 8 Seiten, keine Ahnung. Da habe ich mir neben diesem Part, den ich jetzt vorlese, habe ich mir geschrieben, von Zynismus keine Spur. Und das ist doch irgendwie schön.
Ja.
Für Menschen mit einem normal entwickelten Geruchssinn sind die Toilettenschilder an der Kenilworth Road fast überflüssig. Der Gestank führt einen nach rechts. Die schmutzigen und rissigen Porzellanschüsseln erinnern an den Junkie-Film Trainspotting. Und an den rostigen Pissrinnen verrichtet jeder so schnell es geht sein Geschäft. Doch die Menschen sind gut gelaunt, die Lieder hallen nach und als die Mannschaften zum Anpfiff auflaufen, liegt eine Spannung in der kühlen Winterluft, die an den englischen Fußball der 90er Jahre erinnert. Selbst die Werbetafeln haben etwas erfrischend Unzeitgemäßes. Warbury Fencing, Heritage Funerals, La Bella Calabria, Italian Ristorante, Italian Ristorante.
Wobei, das geht schon fast so ein bisschen in so ein Elendsvoyeurismus-Ding rein, finde ich.
Okay.
Also,
ja,
weißt du, das ist also Elend und Armut cool und authentisch zu finden, das
schwingt
ist
so ein bisschen,
fast wieder ein bisschen unangenehm, finde ich.
Was ist genau an dem Absatz? Mit dem, dass es da stinkt oder? Junkie-Film, Trainspotting.
Naja, ich fand eher so ein bisschen, ja, da stinkt und es ist scheiße alles, aber die Leute finden es eigentlich ganz okay.
Ja.
Und die Leute sind irgendwie authentisch. Und das ist fast so ein bisschen wie Leute, die durch, was weiß ich, durch irgendein Elendsviertel laufen und dann so, ja, aber hier sind die Leute wenigstens noch, da hilft man sich noch oder so, keine Ahnung. Und die Leute sind echt und unverstellt.
Ja.
Das ist vielleicht so ein bisschen die Kehrseite von dieser Nostalgie.
Da würde ich jetzt vielleicht so ein bisschen in Richtung Abschluss schon überleiten, weil das wäre eigentlich jetzt auch nochmal die große Abschlussfrage. was für mich da halt auch drin steckt und was sich durchs ganze Magazin und im Grunde was im Titel schon drin steckt, dieses Elf-Freunde-Ding, geht halt schon ein bisschen, oder zumindest für mich war das der Gedanke, dass es in die Richtung geht, dass man sozusagen den wahren, den echten Fußball sucht, den guten Fußball, und es gibt auch den schlechten, den Kommerzfußball irgendwie. Also jetzt ganz konkret, das mit dem Kommerz steht hier halt zum Beispiel auch drin, der Satz: Heute hingegen glauben die Puristen unter Englands Fußballanhängern, dass Luton in einer zunehmend seelenlosen Fußballwelt für etwas Echtes steht. Mhm. Und das ist doch im Grunde ein bisschen das, was man in der Elf Freunde zu finden hofft und vielleicht ja auch tatsächlich findet, keine Ahnung. Aber da, und das finde ich so schwierig irgendwie, das zu entscheiden, was ist was Echtes, was Authentisches und was ist diese seelenlose Fußballwelt. Also uns ist irgendwie allen klar, dass es irgendwie ein Problem ist, wie durchkommerzialisiert das alles ist. Es ist irgendwie sauschwierig, wie viele Abonnements braucht man mittlerweile, wenn man Bundesliga gucken möchte, Ticketpreise. Ich weiß nicht, worüber man da alles reden kann, so, ne? Bis hin zur Vergabe von Großsportereignissen oder was weiß ich. Mhm. Aber gleichzeitig fühlt sich dann auch immer so einfach an, zu sagen, ja, weiß ich nicht, nur der Fußball im Dreck ist dann irgendwie das Wahre, was man zu suchen hat oder so. Und jetzt, nach dem, was irgendwie Armin auch gesagt hat, was Tobi jetzt auch schon gesagt hat und was ich auch rauslese, will ich jetzt Elf Freunde auf keinen Fall den Vorwurf machen, dass die da irgendwie total, weiß ich nicht, wohlfeil und einseitig irgendwelche Fußballromantiker beibeschwören und Puristen wären oder so, oder Dogmatiker. Aber dieses Spannungsfeld finde ich total schwierig aufzuklamüsern. Sorry, das war jetzt ein bisschen wirr, aber ihr versteht so ein bisschen, was ich meine, oder?
Ja. Also ich finde auch immer diese Gegenüberstellung jetzt nicht nur da beim Fußball, sondern allgemein problematisch, halt irgendwie zu sagen, es gibt irgendwie das echte Leben und den schnöden Mammon. So, also das hat ja schon auch immer ganz, ganz gute Konnotationen oder so. Ich hatte das Gefühl bei der Elf Freunde häufig, dass es manchmal so ein bisschen ironisch aufgefangen wird, also dass man weiß, dass es eigentlich, dass diese Gegenüberstellung eigentlich so ein bisschen Unfug ist, weil so schön ist es halt dann doch nicht. Also auch Luton, wenn sie könnten, hätten sie auch schöne Toiletten.
Kommt im Text übrigens auch vor, so, also der Geschäftsführer sagt dann auch so, wir müssen auf jeden Fall ein neues Stadion bauen, möglichst bald so.
Ja, und ich glaube, diesen Widerspruch irgendwie vielleicht, den muss man ja nicht auflösen, aber vielleicht zu sehen, das ist, glaube ich, wichtig.
Ja, es ist jetzt schwierig.
Ich finde es schon auch ganz gut, dass sich so ein Magazin gerade in dieser durchkommerzialisierten Fußballwelt, wo ja irgendwie auch ein Nicht-Fußball-Fan ständig diese Debatten über Kommerz im Fußball mitbekommt, denen kann man sich ja nicht entziehen. Die sind ja allgegenwärtig. Da muss nicht erst eine WM in Katar sein, dass das die ganze Zeit irgendwie durch die Gesellschaft wabert, dieser Vorwurf an Kommerz im Fußball. Deswegen ist es, finde ich, eigentlich auch ganz bereichern, dass es dann so ein Magazin wie die Elf Freunde mit so auch einer großen Reichweite und Erfolg gibt, die auch noch die Fußball aus mehr Perspektiven als diese Kommerz in den Blick nimmt, so, und auch dieser romantischen Platz gibt irgendwie.
Was jetzt umgekehrt auch wieder als Zeichen nehmen kannst, dass es da offensichtlich auch ein großes Bedürfnis danach gibt, ne?
Ja, klar.
Ja, also das kann man da, finde ich, voll ablesen, ne? Ja.
Was vielleicht auch mal ganz gut zu wissen ist, auch für Leute wie mich, die manchmal damit mit diesem, denen es manchmal schwerfällt, Verständnis für Fußballbegeisterung auch zu haben. Also habe ich schon, echt. Und dann, ja, keine Ahnung, das bringt es einem so ein bisschen näher, das erklärt es nicht ganz, aber das gibt halt so ein bisschen einen Einblick über das, was man den ganzen Tag so mitbekommt von irgendwelchen Hochglanzclubs und Milliardenverträgen. So. Dass Fußball halt eben doch mehr ist.
Ja, kleine Zusatzinfo zur Kommerzdiskussion. Ich glaube, das war von 2020, habe ich einen Artikel von den Elf Freunden gefunden, wo sie es sozusagen dann nochmal ausführlicher erläutern, warum sie keine Red Bull Leipzig, Rasenballsport Leipzig Spiele tickern. Also da bezieht man dann doch auch Position. So.
Ja, Aber auch die, aber das haben sie ja auch ausgeführt, so warum irgendwie Leipzig für die nochmal was anderes
genau.
ist. Also auch wegen dem Gebaren mit irgendwie Ausbildungsvereinen und so, weil das noch einfach, glaube ich, ein ganz. Also es wäre nochmal ein anderes Fass.
Ja. Ja, glaube ich. Genau. Ja, voll. Ja.
Aber was man daraus mitnimmt, ist, dass sie schon in der Fußballwelt Stellung beziehen. So, oder? Und das ist doch auch. Das ist doch auch cool, dass es ein Fußballmagazin gibt, das Stellung bezieht, einfach auch vielleicht ein paar Entscheidungen trifft, um die diskutiert wird, so. Zumindest das Gefühl vermittelt, nicht gekauft zu werden. Keine Ahnung. Jetzt werden sie ja bald gekauft. Von wem auch immer. Wer weiß, was dann passiert, Leute. Ich will nicht schwarz malen, aber Philipp hat dieses Magazin heute vorgestellt.
Oh nee, ey. Philipp, das kannst du echt sparen eigentlich.
Es tut mir leid.
Ja.
Ganz kurz an der Stelle, vielleicht passt es gerade ganz gut. Ich habe Armin noch eine zweite Sprachnachricht aufnehmen lassen. Die hören wir uns jetzt einfach an.
Ja, servus Philipp nochmal. Also ich würde mich jetzt nicht als Fußballfan bezeichnen, zumindest nicht im allgemeinen Sinn, weil ich keinen Verein habe, von dem ich Fan bin. Aber Fußball allgemein, also den Sport, finde ich einfach ziemlich geil. Es ist, finde ich, einer der besten Mannschaftssport, die es so gibt, wo es eben extrem auf die Teamleistung ankommt und das imponiert mir einfach irgendwie. Ja, was die Freunde machen, Fußballromantik, ist, würde ich jetzt mal sagen, klar ihr Unique Selling Point. Also das verkaufen die, Fußballromantik, und die Authentizität davon, das würde ich schon sagen, machen sie auch gut. Vor allem, weil sie ernst genug bleiben, dass sie wissen, dass es eben Romantik ist und der Kommerz einfach die wichtigste Rolle im Fußball mittlerweile einnimmt. Und von dem her finde ich das Magazin eigentlich, hat eine ganz gute Position. Es nimmt zur Kenntnis, dass die Welt ist, wie sie ist. Aber sobald irgendwas Romantisches passiert, was ja immer noch vorkommt, dann glorifizieren sie es halt ein bisschen und malen es schön bunt aus, was sich einfach schön lesen lässt. Und ja, von dem her wünsche ich euch einfach viel Spaß beim Analysieren. Ciao.
Ja, und
ja, toll, hätten wir uns die ganze letzte Stunde sparen können.
Einfach voll, ich mein,
vom Armin, fast alles zusammen, was wir gesagt haben.
Also, das ein oder andere Schlagwort mag ich ihm da auch natürlich mit meiner Suggestivfrage in den Mund gelegt haben, aber es passt ja schon irgendwie recht gut zu dem, was auch jetzt bei Tobi, bei euch beiden eigentlich jetzt durchklang, so als Fazit, oder?
Ja.
Ja.
Spannend. Ja.
Schön.
Spannend. Ja, spannend, dass da jetzt das Gleiche kommt vom Armin, wie was wir gesagt haben, dass sich das alles, dass sich der Kreis so schließt.
Nee, voll, der Kreis schließt sich perfekt. Und ich würde mich auch einfach anschließen.
Dann möchte ich trotzdem jetzt noch einen kleinen Piekser in diesen Kreis machen, bevor wir zu unserer allseits beliebten Abschlusskategorie kommen. Denn wir nehmen heute auf am 7. März, das heißt, morgen ist der 8. März und ein Thema hatten wir jetzt halt noch überhaupt gar nicht. Es kommt einfach überhaupt gar kein Frauenfußball vor. Und das ist irgendwie weird.
Ich finde, manchmal decken die das.
Kannst du uns dann einen Blick geben? Also,
ja.
Ist das ein Thema, das da einfach nicht passiert oder haben wir jetzt Pech bei der Ausgabe?
Das passiert, glaube ich, schon öfter mal. Und es wundert mich, dass kein einziges Thema mit irgendwie weiblichen Fußballern
also
zu tun hat.
Falls ich denen jetzt total Unrecht tue, bitte, ich habe jetzt wirklich nicht jede Seite von den 116 durchgelesen, aber ich bin mir relativ sicher, dass tatsächlich wirklich kein einziges Thema Frauenfußball berührt. Ich habe das Armin aber auch gefragt und er meint so, also auf Instagram oder so haben die schon auch irgendwie regelmäßig so Postings und dann irgendwelche Umfragen oder irgendwas. Also da taucht es schon regelmäßig auf. So ist es nicht, aber tatsächlich jetzt in dieser zufällig ausgewählten Ausgabe taucht es einfach gar nicht auf. Und da könnte man, finde ich, schon sagen.
Kannst du Frauenfußball spielen?
Das weiß ich tatsächlich nicht.
Legendären Live-Ticket da auch.
Gute Frage. Das weiß ich nicht.
Bei der WM auf jeden Fall.
Ja, stimmt, ja. Also den Live-Ticker gibt es ja auch quasi nur zu ausgewählten, sehr aufsehenerregenden Spielen.
Genau, oder so, ne? Genau, der Live-Ticker ist ja jetzt nicht regelmäßig wie jetzt beim Kicker oder so. Ja. Da kann man wird ja jedes Spiel getickert und da ist es nicht so. Ja, wundert mich und finde ich auch tatsächlich sehr schade, gerade im Monat, wo der internationale Frauenkampftag ist.
Stimmt.
Das ist natürlich schade.
Stimmt, ja. Schlechtes Timing. Aber gut.
Wirklich, ein Wermutstropfen.
Ja.
Gut, dass du das noch erwähnt hast, Philipp.
Ja, es hat lange gedauert, bis mir das aufgefallen ist, tatsächlich. Es gab von 2009 bis 2012 die Beilage 11 Freundinnen, aber das hat sich nicht gehalten anscheinend.
Ach, tatsächlich. Okay, ja. Krass.
Ja.
Hm.
Naja.
Schade.
Lange Rede, kurzer Sinn. Am Ende kommt's alles auf ein Ideologie-Level raus. Wie schätzt ihr es ein, liebe Freunde?
Boah, schwierig. Mit diesem, jetzt haben wir gesagt, sie vermitteln irgendwie so ein Bild, aber eigentlich. Boah, ich finde jetzt schon wieder als Erste. Aber ich habe eine Zahl im Kopf. Nee, ich will dann das Erste.
Ja, es sind schon Fußballromantiker so. Die wissen es auch ein bisschen, aber dennoch 5 von 10.
Ja, also ich würde auch sagen, das ist halt Wissen und das macht schon viel wieder gut. Ja. Und deswegen, also ich war bei 4 tatsächlich sogar. Ja.
Okay. Ich war tatsächlich auch intuitiv bei 5. Das scheint mir dann, also mit einer ähnlichen Argumentation. Ja. Tobi, ich habe kurz mal überlegt, ob ich eher zu 6 gehe, aber habe dann eigentlich auch, hätte mich dann eher für 5 entschieden. Nee, 5 finde ich auch angemessener als 6. 4 ist mir fast ein bisschen zu wenig, weil dafür so ein bisschen ist ja schon sowas drin, was sie, also sie vermitteln ja schon. Es ist jetzt nicht so, als würden sie sich ganz davon distanzieren, irgendwie ein gewisses Bild von irgendwas zu vermitteln.
Die wären bestimmt okay mit 5.
Wahrscheinlich, ja.
Was meinst du, Franzi? Schon, oder?
Wir bleiben bei 5.
Okay, cool. Also 5.
Sehr schön. Dann bedanke ich mich bei euch beiden fürs Zuhören und bei allen anderen auch. Eine große Freude.
Uns bei dir.
Ja, voll, vielen Dank.
Und
gute Zeitschrift.
Genau.
Vorgestellt. Armin,
danke.
Guter Co-Host danke, auch.
Ja.
Ja, genau. Danke fürs Dabeisein, Armin, an der Stelle. Und,
wir freuen uns auf weitere Empfehlungen und auf weitere Folgen und auf alles, was jetzt noch kommt. Habt eine gute Zeit.
Ja, so ist es. Allen euch, ich hoffe, ihr hattet einen schönen Frauentag.
Ciao.
Bis dann. Tschüssi.